Lou, ist schon verrückt.
Jonas, was ist denn verrückt?
Es gibt inzwischen über 150 Folgen Cheers.
Ja, es wird mal wieder Zeit für einen Kuchen, Regie, ja? Wir gehen doch mit der Halbzeit, wir müssen hier nicht immer runden.
Wir haben noch nie über Wein und Fisch gesprochen.
Es ist wild. Es ist richtig wild. Ja, wir wurden auch darauf aufmerksam gemacht.
Genau, also wir holen das heute nach, weil es gab eine freundliche Mail aus der Community, aus der Cheers-Community. Und wir tauchen jetzt ein ins Wasser. Es geht heute um Fisch und Wein.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Vielleicht lösen wir heute auch Mythen auf. Passt Rotwein wirklich nicht zu Fisch?
Ja.
Eine Frage, die oft gestellt wird.
Mhm. Was es eigentlich so für Fischtypen gibt und wie die sich auszeichnen.
Wir haben eine coole Hörerfrage dabei. Champagner und Kaviar.
Ja, auch sehr spannend.
Also passt das zusammen oder ist das totaler Nonsens?
Hm? Was sagst du?
Ich?
Ja.
Naja, ich kenne ja schon die Antwort. Das ist falsch. Aber wir können bei Spotify eine Umfrage reinstellen.
Ja, wir ballern euch das mal in die Shownotes, könnt ihr mal abstimmen.
Genau, yes
Champagner
oder, yes.
Oder Kaviar, ja. Yes or Yikes, ja, genau.
Also, wir haben heute jemanden zu Gast, der sich mit Fisch richtig gut auskennt. Und zwar nicht nur aus dem Kochbuch, sondern definitiv...
So richtig, aus der Praxis.
Aus der Praxis, ja. Genau. Er ist Räuchermeister aus der Nähe von Freiburg, arbeitet mit richtig gutem Material, mit richtig gutem Fisch.
Ich kann euch selber nochmal erklären. Wir machen jetzt hier, jetzt sag nicht schon so viel vorab.
Aber ich möchte doch mal so ein bisschen in die Höhe heben. Er kennt sich unfassbar gut mit Aromen aus, mit Räucheraromen. Und er weiß auch, warum das beim Thema Wein eine Rolle spielt. Und deswegen sagen wir jetzt herzlich willkommen, Michael Wickert von Glut und Späne.
Vielen lieben Dank euch zwei, dass ich heute hier sein darf.
Schön, dass du da bist.
Hast ja alles viel getan, Michael.
Naja, also wieder mal Zeit, ne?
Du hast ja recht.
Wein und Fisch und so.
Du hast ja recht. Also Wein und Fisch passen gut zusammen, das kann man vorweg, glaube ich, sagen.
Ja.
Und du betreibst Glut und Späne. Ist, kann ich sagen, eine kleine, aber feine Fischmanufaktur?
Auf jeden Fall, das trifft ziemlich auf den Punkt.
Einen Tropfen wollen
Wahnsinn.
Wir noch probieren.
Ja.
Der Wein der Woche.
Wir haben heute einen Bardolino im Glas. Passt auch so ein bisschen zur Folge, warum verraten wir euch gleich. Bardolino ist ein Rotwein vom Gardasee. Wir sind in Bella Italia und ein Bardolino, wenn ihr Bardolino auf dem Etikett stehen seht, dann ist das meistens immer eine Cuvée aus den drei Autochtonen Mulinara, Rondinella und Corvina. Und es gibt so leichte, ja, so leichtfüßige, schon fruchtbetonte Rotweine mit einer sehr verhaltenen Gerbstoffstruktur. Und warum das so gut zu dieser Folge passt, das erklären wir euch gleich. Aber jetzt erstmal sehr zum Wohle.
War das ein Teaser. Cheers. So, erstmal anstoßen. Cheers.
Nochmal, schön, dass du da bist.
Ja, sag nochmal ganz kurz, Michael, was ihr bei euch in dieser kleinen Fischmanufaktur denn alles so macht.
Also hauptsächlich wird geräuchert. Mhm. Kalt und warm geräuchert.
Und du bist ja auch Räuchermeister, ne? Also
ja.
Du hast nicht nur Fischwissenschaften studiert, sondern du bist auch Räuchermeister.
Ich bin Räuchermeister, das ist quasi kein Lehrtitel. Mhm. Diesen Titel, den hat man irgendwann, wenn du tatsächlich aus einer Pappschachtel und einem Streichholz einen tollen Fisch räuchern kannst, dann bist du Räuchermeister. Also wenn du das wirklich lebst und den hat man halt irgendwann, den Titel. Und bei mir in der Räucherei werden sogenannte Lachsfische geräuchert, also Forellen und Saiblinge, regionale Fische aus dem Schwarzwald, aus der Bodenseeregion, teilweise auch das Bodenseefällchen, da gibt es aber gerade einen Fangstopp, das gibt es gerade nicht mehr so häufig und vor allem auch richtig guten Lachs und es gibt ihn noch. Und ich bin so ein bisschen auf der Suche nach dem verlorenen Schatz mit meinen Rezepturen, die ich dort räuchere und versuche da in diese Zeit einzusteigen, räuchere mit den Hölzern aus der Region, natürlich mit Tanne aus dem Schwarzwald, Fichte, Buche, Erle und so weiter. Mhm. Und natürlich habe ich keinen Lachs mehr aus dem Rhein.
Sondern?
Den gibt es natürlich noch manchmal, aber der ist geschützt und so weiter, der wird aufgepäppelt. Sondern mein Lachs kommt von einem kleinen Betrieb von den Färöerinseln jetzt schon seit 2 Jahren. Allerhöchste Qualität, kommt direkt zu mir, ohne Zwischenhandel. Und das ist natürlich eine Riesenfreude im Vergleich zu dem, naja, anderen Lachs, den es gibt, teilweise nicht so gute Qualitäten. Also ich kenne alle meine Produzenten, meine Fischer persönlich per Handschlag.
Bevor wir mit dir über die unterschiedlichen Fischtypen sprechen, vielleicht kannst du, Lou, mal kurz erklären, wo wir jetzt aufs Thema Wein kommen, worauf man grundsätzlich achten sollte, wenn man Fisch mit Wein kombiniert.
Grundsätzlich, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, ist es so, dass jeder Fisch eine andere Art von Textur, aber auch Aroma mitbringt. Also wir haben leichte und feine Fischsorten, aber auch fetthaltigere und auch intensivere. Was wichtig ist, ist, dass der Wein immer die Struktur eines Fisches unterstützen sollte. Also der Wein sollte den Fisch nicht nochmal über den Haufen fahren, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, und da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal sehr intensiv drüber sprechen, insbesondere über das Räuchern, ist die Zubereitungsart. Und ich würde sogar behaupten, dass die Zubereitungsart oft entscheidender ist als der Fisch an sich. Also gegrillt, geräuchert, roh mit Soßen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, das in der Weinauswahl mit einzubeziehen. Mhm. Und summa summarum kann man auch sagen, Säure im Wein ist in Sachen Fisch immer der Bringer. Ganz einfach, weil die Säure eines Weins grundsätzlich immer Aromen schön katapultieren kann, also in den Vordergrund heben kann. Und gleichzeitig kann natürlich auch die Säure eines Weins Fettstrukturen durchbrechen und damit halt wiederum den Gaumen frisch machen. Also das sind jetzt mal so die Basics, die man sich schon mal merken kann.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, Frage an euch beiden, um mal so einen Konsens zu bekommen, bevor wir jetzt tiefer in die Folge einsteigen. In welche Fischtypen kann man Fisch denn überhaupt grundsätzlich einteilen?
Also ich würde jetzt sagen, der erste Fischtyp wäre wahrscheinlich so fein, mager und zart. Vielleicht kannst du auch so ein paar Beispiele nennen.
Absolut, also da geht es schon mal los mit aus dem Süßwasser der Zander und vielleicht aus dem Salzwasser Kabeljau. Ja. Das sind eher Fische mit hellem Fleisch, wie du schon richtig gesagt hast, die sich eher vielleicht zum Kurzbraten eignen und die wenig Fett haben im Vergleich zu anderen Fischarten, ja.
So eine Scholle und so ein Seebarsch, würdest du sagen, es zählt auch noch dazu?
Ja, kommt drauf an, tatsächlich, wann man sie fängt. Die berühmte Maischolle ist eigentlich gar nicht die beste Zeit, nur mal um ein Beispiel zu nennen, sondern der ist sie recht mager. Die Scholle ist ganz toll eher im Herbst, wenn sie den ganzen Sommer richtig gefuttert hat, ein bisschen Fett auf dem Rücken hat.
Dann sind auch die größeren.
Ja, die sind auch ein bisschen größer, genau. Also das spielt dann auch nochmal eine Rolle. Und dann ist die Scholle, geht schon eher in die Richtung so ein bisschen Mittelfett. Ne? Ja.
Der zweite Fischtyp, der mir einfallen würde, wären so Fische mit einer mittleren Textur, also wo wir schon eine Steigerung haben. Halbutforelle?
Ja, genau. Also mit Forelle sind wir da gut dabei. Ja. Saibling auch aus dem Süßwasser, zwei ganz tolle Fische, die ich auch super gerne räuchere, weil die eben genau zwischendrin sind. Da kommt es natürlich auch nochmal drauf an, wie groß sind die Fische, woher kommen sie.
Oder welche Forellenart wahrscheinlich auch.
Auch oder? Noch, da gibt ja auch noch zig Variationen tatsächlich, wo man auch ist auf dem Globus. Gibt ja überall Forellen. Und Halbut ist genauso zwischendrin. Also der kann auch recht fett sein. Es gibt weißer Halbut und schwarzer Halbut, gibt es nochmal Unterschiede. Wird auch sehr oft geräuchert. Aber wenn man den nicht ganz so fetten hat, der ist dann halt auch mittelfett und super zum Braten und Barbecue smoken und so weiter. Ja.
Spannend. Mhm. Und so fleischige Fische hatte ich ja gerade schon beim Thema Rotwein angesprochen. Ich hätte jetzt gesagt, ein Thunfisch, ein Schwertfisch, ein Lachs, würdest du auch schon sagen?
Absolut. Das sind dann die perfekten Fische. Einerseits, um sie roh zu essen auch, Sashimi Sushi als Stichwort schon mal. Da ist ein bisschen Fett immer ganz gut für den Schmelz. Diese eignen sich super zum Braten, zum Räuchern, zum Smoken. Und das sind so die Alleskönner. Zu fett sollte es dann auch nicht sein, je nachdem. Aber das ist natürlich der Classic, sag ich mal, Lachs und bestimmte Thunfischarten.
Dann intensiv aromatische Fische habe ich mir jetzt aufgeschrieben. So ein Hering, so eine Makrele, so eine Sardine.
Ja, absolut. Die sind natürlich kräftig. Die bringen richtig Eigengeschmack mit. Das sind meistens auch Fischarten. Nichts für Anfänger, sag ich mal. Wer sich jetzt noch nicht so richtig traut, Fisch zu essen, keine Schande. Das gibt es öfter mal, wenn sich da rantasten möchte. Der kommt gut klar mit den mageren Fischen und den mittelfetten Fischen. Und wenn es dann in die fettige oder kräftige Richtung geht, dann ist das immer cool, wenn man vielleicht jemand an der Hand hat, ob das ein Restaurant ist, ein Koch oder Freunde, die sich ein bisschen mit auskennen. Das ist cool. Oder natürlich, man hört bei uns zu.
Und jetzt, wohl wahr. Jetzt haben wir über ganz viele Fischarten schon gesprochen, haben sie so einigermaßen kategorisiert. Mhm. Michael, lass uns mal einsteigen, so nach dem Prinzip und mit der Idee, die wir hatten. Wir starten mit mager und zart. Du hast genannt, hilf mir nochmal, Kabeljau, was war noch dabei?
Kabeljau oder Zander.
Zander, genau. Mhm. Was zeichnet diese Fische aus?
Die haben ein feines Fleisch, ein schneeweißes Fleisch. Mhm. Das je nach Zubereitungsart auch leicht zerfallen kann. Deswegen ist das eher was, was man vielleicht kurz anbrät, kurz und kräftig anbrät oder dünstet. Ja.
Fischtacos habe ich mir aufgeschrieben.
Oh, sehr gut, sehr gut. Und natürlich je nachdem, was du zu diesem Fisch noch anbietest, macht das dann natürlich auch Sinn mit dem Wine-Pairing. Da kannst du natürlich viel dazu sagen, Lu.
Was passt denn dazu?
Also ich würde hier auch einen Wein wählen, der so ein bisschen dieses Feine vom Fleisch des Fischs matcht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Wein nicht da drüber fährt. Das heißt, wir brauchen Wein mit einer gewissen Frische und Leichtigkeit. Und ich hatte mir so als Gedankenstütze Fischtacos aufgeschrieben. Du hast diese zitrischen Aromen von Limette, Zitrone. Ich war mal eine Zeit lang in Mexiko, das essen die da wirklich sehr viel. Dann hast du diesen feinen Fisch mit diesem weißen Fleisch, was auch so leicht zerfällt. Und dann vielleicht noch so ein bisschen Grün dazu. Und dann finde ich so einen frischen grünen Veltliner, ein Vinho Verde, ein Albarino oder beispielsweise auch einen dezenten Sauvignon Blanc. Also nicht zu krassen der Aromatik, sondern sehr eleganten Sauvignon Blanc, perfekt dazu. Aber auch ein Unoaked Chardonnay oder beispielsweise auch ein Cava oder ein Champagner. Ich würde wahrscheinlich sogar eher mit Cava gehen, weil es so ein bisschen mehr Nähe zum Meer hat, so Costa Brava, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen dazu. Also gerade, wenn ich so denke an das Fischtaco. Und ich finde halt bei der Kombi, auch wenn wir nochmal diese Zitrone im Hinterkopf haben, so der Wein sollte einfach zitrisch und klar sein und einfach, wie gesagt, diesen feinen Geschmack nicht überfahren. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen dazu.
Das klingt perfekt.
Michael, gib uns mal ein Gefühl für Fische mit mittlerer Textur. Also was macht die aus? Wir haben da gesprochen von Forelle. Du hast die Scholle auch eingeordnet mittlerer Textur.
Heilbutt und der Saibling auch aus dem Süßwasser. Ja. Heilbutt eben richtig lecker auch. Einer meiner Lieblingsfische absolut. Und ja, da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr machen, sage ich mal. Und vielleicht ein bisschen mutiger rangehen, würde ich jetzt mal sagen. Da hast du bestimmt auch eine richtig lange Liste.
Ist ja auch schon ein bisschen intensiver, würde ich sagen, oder? Also gerade wenn wir jetzt den Heilbutt als Beispiel nehmen, da habe ich so gedacht an so einen Rioja, also einen weißen Rioja. Ja. Weißer Rioja ist ja immer mindestens 51% Viura, die Rebsorte. Und dann können internationale noch dabei sein, wie zum Beispiel Sauvignon Blanc. Oft auch ein feines Hefelager und schon so ein bisschen mehr wooden driven. Das kann ich mir sehr, sehr gut dazu vorstellen, weil ich finde, weißer Rioja verliert selten an Eleganz. Das sind selten so richtige so Tischplatte, weißt du? Also richtig, richtig gut. Dann Semillon kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar auch einen weißen Bordeaux-Blend. Also wo wir Semillon haben und Sauvignon Blanc, aber was schon auch wie der Fisch auch ein bisschen mehr Textur hat. Ein Chenin Blanc kann ich mir sehr gut vorstellen, sowohl von der Loire als auch, wenn man vielleicht doch noch ein bisschen mehr die Frucht sucht, vielleicht auch Walker Bay Südafrika. Und auf jeden Fall auch, hatte ich mir noch aufgeschrieben, einen trockenen Riesling, also so ein mittleres Preissegment, also da sind wir dann nicht mehr bei Guts- oder Ortswein, sondern ich würde da schon mit einem Lagenriesling arbeiten, beispielsweise aus Pfalz oder Rheinhessen oder so.
Ja, Riesling ist eh generell ganz gut im Fischbereich angesiedelt, finde ich eine super Rebsorte. Haben wir bei mir zu Hause, Breisgau, Kaiserstuhl ja nicht so, aber in der Ortenau geht das dann schon langsam los.
Die machen tolle Rieslinge, by the way. Also Geheimtipp hier, Ortenau Riesling haben die wenigsten auf dem Schirm.
Absolut.
Also to wrap it up, diese mittelkräftigen Fische brauchen Forelle, einfach Saibling. Mittelkräftige Weißweine auch mit etwas Schmelz und Würze, einfach um die Textur des Fisches tragen zu können. Und jetzt kommen wir ja
zu den Königinnen.
Zu den fleischigen Fischen. Ne?
Ja, Fleisch und eher fettreich.
Was ist da für Lachs dabei?
Der Lachs, der beliebteste Fisch überhaupt in Deutschland, der wirklich alles kann und den es in verschiedensten Qualitäten gibt. Massenzuchtware bis hin zu Spitzenzuchtware, die ich beziehe. Es gibt Wildlachs aus Alaska hauptsächlich, was nochmal ein ganz anderes Feld ist. Den gibt es bei uns vor allem in Tiefkühlqualitäten oder schon fertig geräuchert im Supermarkt, auch in tollen Qualitäten. Ist aber was ziemlich anderes.
Aber du betonst das so und ich finde, das ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu sagen, dass man schon darauf achten sollte, wo kommt der Fisch her, den ich esse.
Absolut, das wird auch immer wieder gefragt und ist ein spannendes Thema. Und die Nachhaltigkeit bei Fisch ist einfach super wichtig. Und diese Fischarten bleiben meistens saftig und da kann man auch mal richtig Dampf geben, da kann man richtig krass anbraten, man kann viel Rauch drauf geben, man kann kräftige Soßen dazu machen. Und dann ist es natürlich auch cool, wenn man da was im Glas hat, was das ausbalanciert. Ne?
Richtig, weil da brauchen wir Weine mit mehr Fülle Du hast eh schon gesagt, das sind krasse Fische. Also hier passen auch leichte rote oder halt eben auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Roséweine zu. Und es gibt ja wirklich fantastische Roséweine, die auch so einen leichten, ein bisschen länger auf der Maische verbracht haben und die so eine Saftigkeit und so eine Spitze. Fleischigkeit haben. Und da bin ich ja wieder bei meinem Lieblingssätze, gleich und gleich, dieser fleischige Charakter von einem Thunfisch oder auch einem Schwertfisch. Ja. Allein wenn man den Schwertfisch ja schon anfasst, hat er ja so eine tolle fleischige Textur und da hast du dann auch so einen fleischigen Rosé, finde ich fantastisch. Beispielsweise, wir können auch mal einfach in Deutschland bleiben, Portugieser Rosé, der mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit ausgebaut wurde, also wo nicht die Frucht im Vordergrund steht. Ein Tempranillo Rosé, also wirklich so kräftigere Rotweinsorten oder auch ein Lagrein Rosé, ne? Das sind für mich Sachen, die hier wunderbar funktionieren.
Jetzt haben wir noch eine Kategorie und zwar intensive Fische.
Ja.
So haben wir sie, glaube ich, benannt.
Ja.
Dazu gehören unter anderem?
Du hattest eben gesagt, Sardinen mit dem Büchsenhype, ne, den wir so haben. Heringe, Makrele, Anchovies, oder?
Ja, genau, da sind wir in dieser Richtung eben, gerade auch der Hering, sag ich mal, weltweit eigentlich bekommt man den Fisch genauso wie Sardinen und Sardellen und Anchovies. Das sind auch Fische, mit denen werden teilweise nur Essen gewürzt. Ja, also gerade Anchovies zum Beispiel, ein bisschen auf der Pizza oder ein bisschen in den Pott.
Stimmt,
das hat ja so viel Power. Ja,
also das heißt, das macht die Fische so besonders, dass sie auch so einen ganz starken Eigengeschmack haben.
Ja, auf jeden Fall. Und das muss man auch mögen. Das ist teilweise schon speziell. Auch die getrockneten Fische, die du ja auch in Osteuropa oft bekommst, in Asien, kleine Schrimps.
Bacalao
und so
in Spanien auch.
Ne? Bacalao, das ist ja nochmal eine andere Nummer, das ist ja auch extrem salzig. Aber
ist mir too much, muss ich immer sagen.
Ja,
ja. Ja. Da komme ich nicht mehr klar, das ist mir echt.
Also auch das ist zum Würzen ganz cool, wenn man da ein bisschen was nimmt und mit einer Frischfischmasse so frittierte Bällchen machst zum Beispiel, gibt es in Südamerika gerne, großartig.
Aber wo du gerade sagst Salz, also hier brauchen wir wirklich Weine, finde ich, die Intensität matchen, insbesondere, du weißt, ich liebe Salz im Wein, dieses Salz einfach reflektieren und da bin ich wiederum, es gibt wirklich sehr geschmacksintensive Manzanilla, wenn wir uns gerade so an der Küste bewegen. Also Sherry ist für mich durchaus ein Thema dabei. Es gibt aber, also wir brauchen Wein mit salzigen Noten, Säure und Würze. Also einfach um diesen Umami-Effekt, was du diese Würze halt eben auch irgendwo zu reflektieren. Und hier würde ich wirklich ähnlich tatsächlich wie bei den fleischigeren Fischsorten mit wirklich gut texturierten Wein arbeiten, die das Salz einfach widerspiegeln.
Wir wollen noch mal ein bisschen tiefer ins Räuchern einsteigen, damit du noch mal erklärst, was genau passiert eigentlich beim Räuchern. Also, und auch vielleicht kannst du noch mal erwähnen, was der Unterschied ist. Es gibt, glaube ich, Kalträuchern, es gibt Heißräuchern, ne? Und warum das Thema überhaupt so komplex ist.
Genau, das ist die am meisten gestellteste Frage natürlich, der Unterschied zwischen Kalt- und Heißräuchern. Kalträuchern ist so ein bisschen wie der Schwarzwälder Speck. Ja, das passiert bei Zimmertemperatur. Das Produkt wird davor mit Salz und Kräutern eingerieben, wird dadurch schon mal haltbar gemacht, verliert an Wasser und kommt dann über Tage, je nachdem, in diesen kalten Rauch, verliert nochmal an Feuchtigkeit. Der Rauch bringt Geschmack, wirkt antibakteriell. Also nur mit dem Salz zusammen ist das Produkt dann haltbar. Und das ist zum Beispiel beim Lachs, das kaltgeräucherte. Den Frühstückslachs vielleicht, würde ich jetzt mal sagen, um ihn pauschal zu erkennen, einfach diese dünnen Lachsscheiben, die du überall bekommst in guten und nicht so guten Qualitäten. Und das ist mein absolutes Steckenpferd, das liebe ich. Das ist mein Schwarzwald, den habe ich Black Forest Salmon getauft, weil er einfach so geräuchert wird, wie er vielleicht mal früher geräuchert wurde, mit den Hölzern aus dem Schwarzwald, Tanne, Fichte, Erle und so weiter. Und das wird bei mir 24 Stunden gesalzen, 24 Stunden geräuchert, kalt geräuchert und dann luftgetrocknet. Und den kann man dann in so schöne Streifen aufschneiden. Habe ich euch mitgebracht, probiert es mal gerne aus. Mhm. Und das Warmräuchern oder Heißräuchern, dabei wird das Produkt gegart im Prinzip. Also das Gleiche, wie es beim Grillen, Backen, Braten passiert. Das Protein wird denaturiert. Das ist dann eher ein festeres Fleisch. Es ist brüchiger. Man schneidet das nicht so fein auf, sondern hat eine Struktur eher wie gekochter Fisch. So der bekannteste Vertreter ist vielleicht der Stremellachs. Das sind diese Streifen, das ist dann warm oder heiß geräucherter Lachs. Und das sind so die beiden Hauptunterschiede. Und die schmecken ein bisschen anders. Kaltgeräucherte Fischprodukte, die isst man auch nur kalt oder zimmerwarm. Warm geräucherte Produkte, die isst man entweder warm direkt aus dem Ofen oder kann sie zu Hause noch mal ein bisschen anwärmen. Und da kriegt man ja mittlerweile auch sei es beim Fischhändler, Supermarkt oder Discounter, ganz ordentliche Sachen.
Aha.
Tatsächlich. Oder man geht dann auch zu den Spezialisten, die total abnörden, ja, wie zu mir.
Und hier sind wir wieder beim Thema.
Die Barista sozusagen.
Beim Räuchern entstehen nämlich Rauchphenole, nennt ihr das, glaube ich? Rauchphenole.
Genau.
Und das Problem ist, dass dass diese Rauchphenole wiederum negativ mit Gerbstoff in Rotwein reagieren können. Und dann haben wir wieder diesen bitteren und metallischen Geschmack. Deswegen funktionieren Rotweine bei geräucherten Fischen eigentlich fast
gar nicht,
nie,
ja.
Würde ich jetzt schwierig, mal absolut, behaupten. Ja. Und die Lösung hier sind wirklich so hochsäurehaltige Weißweine oder Schaumweine. Du hast es eben gesagt. Mm. Ja, also Champagner. Oh, ja. Oder andere Bubbles zu Räucherlachs ist die Kombination schlechthin. Das funktioniert eigentlich fast immer, weil die Bläschen einfach das Fett vom Gaumen schrubben, kann man eigentlich so fast sagen. Und die mitunter vielleicht auch hefigen Noten vom Ausbau so ein bisschen diese Rauchkomponente des Lachs beispielsweise auch so ein bisschen reflektieren können. Also das ist so eine Kombination, die eigentlich Best Practice ist, oder?
Absolut. Also ich liebe das.
Fassen wir zusammen. Was nehmen wir heute mit? Räuchern ist komplex. Aber verdammt spannend und verdammt vielseitig. So, ohne dass ich bei dir an der Manufaktur schon mal was verkostet habe, was ich ja nachholen werde.
Herzlich eingeladen seid ihr.
Genau. Wir nehmen mit, Fisch und Wein ist ein Match, wobei Rotwein eingeschränkt. Gedämpfter Fisch, haben wir mal so angerissen, braucht definitiv einen anderen Wein als ein gegrillter oder ein geräucherter Fisch. Ja. Oft wichtiger ist das Ganze, diese Zubereitungsart, als die Fischart selbst.
Ne? Oft entscheidet sie über dann am Ende des Tages die Weinauswahl. Wir haben es ja auch gesehen bei geräuchertem Fisch, wo wir eben noch gesprochen haben, okay, fetthaltigere Fische, also steakartige Fische, sage ich jetzt mal, können noch mit Rotwein umgehen und es matcht auch ganz oft. Also wir haben eine Harmonie. Wenn wir von einem geräucherten Fisch sprechen, dann ist es schon wieder extrem schwierig mit Rotwein, also passt eigentlich gar nicht.
Michael, du bist immer herzlich eingeladen zu ergänzen, so wie Louis auch tut. Golden Rule, Fett braucht Säure. Und Weine mit viel Säure, wie zum Beispiel Riesling oder Schaumweine, cutten so ein bisschen durchs Fett, kann man sagen. Ne? Also schneiden durchs Fett durch und sind logischerweise dann eine gewisse Frische.
Und die spülen auch so ein bisschen, ne? Das Fett.
Der Palate Cleanser.
Das ist auch ganz gut.
Ne? Ja? Ja. Dann haben wir uns aufgeschrieben, sind Tannine. Ja. Also das haben wir ja eingeschränkt. Rotweine funktionieren eigentlich nur bei kräftigen Fischen. Mhm. Also bei diesen fleischigen Fischen, wie zum Beispiel Thunfisch. Mhm. Und da müssen aber auch die Tannine dann sehr sanft sein.
Ja, also von leichteren, wie der Bardolino jetzt hier heute. Also eher leichtfüßigere Rotweine.
Weil man hat sonst auch diese Reaktion eben mit den gewissen Fischölen.
Ja.
Und das ist ein sehr negativer und geschmacklich metallischer Effekt, den man, glaube ich, genießt, ist nicht das richtige Wort an dieser Stelle. Geräucherte Fische sind in der Weinempfehlung so ein bisschen die Champions League.
Ja.
Kaltgeräuchert verträgt, hast du eben gesagt, Lou, leichte filigrane Weine.
Mit Säure.
Genau, und heiß geräuchert kann man grundsätzlich sagen, mehr Volumen, mehr Körper. Und Traumkombi ist Räucherlachs und Champagner?
Absolut.
Warum ist das eigentlich so? Weil dann vom Match her.
Weil die Perlage natürlich so das Fett so ein bisschen wegschrubbt und gleichzeitig aber auch das Aroma hebt vom Fisch. Und je nachdem, wie der Champagner natürlich ausgebaut wurde, gerade wenn du mit Hefelager gearbeitet hast oder sogar Holzfass ausbaust, gibt ja ganz, ganz klassische Betriebe in der Champagne, die wirklich auch bewusst mit Holzeinsatz arbeiten bei der Champagnerproduktion. Und das spiegelt halt auch, kann so ein bisschen auch diese rauchigen Noten reflektieren und das kann dann halt ein wunderbarer Match sein.
Und ein guter Schaumwein mit feiner Perlage und ein guter Räucherlachs mit wenig und sehr feinem Fett, sehr aromatischem Fett, das ist einfach genial.
Der Supermatch.
Die Frage der Woche.
Wir haben noch eine
Hörerinnenfrage. Und zwar von
Anna aus Hamburg, passt ja zum Fischmarkt.
Darf ich sie dir vorlesen?
Lies sie mir vor.
Liebe Lou, stimmt es eigentlich, dass zu Kaviar gar kein Champagner passt?
Willst du dazu was sagen?
Kennt ihr den Bud Spencer-Film?
Welchen
mit Terence Hill, wo beide irgendwie als Agenten und dann essen die im Nobel-Restaurant und dann kippen die Champagner in ein Glas mit Kaviar. Das begleitet mich seit der Kindheit. Irgendwann muss ich das mal ausprobieren.
Also historisch ist es ja eigentlich so, Kaviar wurde traditionell mit eiskaltem Wodka serviert, vor allem in Russland. Mhm. Ja. Und das lag daran, dass dieser neutrale und sehr kalte Wodka den Gaumen einfach gereinigt hat.
Alles klar.
Und die Kaviar-Aromen einfach pur zum Ausdruck gebracht hat. So, und dann Dann ist die Frage, wann kam Champagner ins Spiel? Die Kombination, sehr spannend, von Champagner und Kaviar wurde erst viel später, unter anderem in Frankreich, wie könnte es anders sein, zum Statussymbol und populär, insbesondere durch russische Immigranten in der Pariser High Society. Oha, und dann hat man hier gesagt, ja, wir trinken jetzt kein Wodka mehr dazu, jetzt machen wir die Bubbles auf. So ist das gekommen, aber ganz ursprünglich wurde eigentlich der Wodka zum Kaviar serviert. Und heute gilt, beides kann funktionieren. Wodka für maximale Neutralität, Champagner würde ich sagen für Eleganz und Frische. Aber hier sollte man auch darauf achten, dass man jetzt nicht mit so krassen Brut Natures arbeitet, die wirklich krass viel Säure und einen sehr eigenständigen Charakter haben, sondern hier funktionieren Champagner wesentlich besser, die eine leichte Dosage haben. Also am besten mit einem Champagner arbeiten, der irgendwie Brut deklariert ist. Das passt besser, als wenn man komplett Brut Natur macht. Und ja, das ist so kein wirkliches Ja und kein wirkliches Nein auf die Antwort. Also Kaviar und Wodka traditionell, dann kam Champagner dazu, kann funktionieren, aber hier muss man immer so ein bisschen auf den Champagner achten.
Wir machen Korken drauf, würde ich sagen.
Ja.
Oder? Also, wobei wir müssen sagen, bevor wir Schluss machen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie an cheers@edeka.de. Bei Insta sind wir auch immer offen für Fragen und Vorschläge. Vielleicht habt ihr auch Lust, vorbeizukommen mit eurem super special Thema. So special war es ja gar nicht, Fisch und Wein.
Schön, aber es dass war wir uns unglaublich interessant und informativ.
Absolut.
Und ich habe vielleicht noch eine Eselsbrücke für Kaviar, weil wir hier auch wieder sind bei Gleich und Gleich gesellt sich gern. Also wenn ihr so einen feinen, buttrigen Kaviar habt, ein Blanc de Blanc, leichte Dosage, oder ein gereifter Vintage. Also wir suchen einfach das Gleiche im Champagner. Und wenn ihr so einen wirklich salzigen und sehr markanten Kaviar habt, da gibt es ja auch Unterschiede, aber da würde ich jetzt wahrscheinlich das nächste Fass aufmachen.
Richtig, nächste Folge.
Da würde ich dann wirklich auch das Salz im Schaumwein wiederum suchen. Also da kann man dann schon auf ein Brut Natur und sowas umsteigen.
Wir, die ganze Cheers-Community, freuen uns über 5 Sterne. Sind nächsten Montag wieder für euch
aber
da.
Aber sowas von.
Und vergesst nicht, in den Shownotes abzustimmen. Da hatten wir die Frage noch, Champagner und Kaviar.
Yes, Royale.
Genau. Und Michael, es war uns eine Freude.
Es war so es schön, dass du da warst. Es war eine richtig schöne Folge.
Vielen lieben Dank. Es
Michael
hat richtig
Wickert
Spaß gemacht.
Von Glut und Späne, einer kleinen, aber feinen Fischmanufaktur.
Aus Freiburg.
Ja, aus der Nähe von Freiburg.
Aus der Nähe von Freiburg.
Vielen Dank, dass ich hier
Danke, dass du da warst. Wir sagen nochmal Cheers.
Achso, und Hand auf Herz. Gibt es auch mal eine Pizza bei dir zu Hause, oder?
Pizza?
Ja, mit Sardinen.
Immer gerne.
Mit Sardelle.
Aber dann ohne Fisch.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.